Lyra hätte gern mehr über Hexen erfahren, aber die Unterhaltung der Männer wandte sich anderen Themen wie Brennstoff und Vorräten zu, und so ging sie neugierig daran, den Rest des Schiffes zu erforschen. Sie schlenderte über das Deck in Richtung Bug und machte bald die Bekanntschaft eines Matrosen, auf den sie Apfelkerne schnippte, die sie noch vom Frühstück aufbewahrt hatte. Der Matrose war ein untersetzter und im Grunde friedfertiger Mensch, und nachdem er sie zuerst beschimpft und danach sie ihn beschimpft hatte, wurden sie dicke Freunde. Er hieß Jerry, und von ihm lernte Lyra, dass man Seekrankheit vorbeugen konnte, wenn man sich mit etwas beschäftigte, und dass selbst eine Arbeit wie Deckschruppen Spaß machen konnte, solange sie auf Seemannsart getan wurde. Lyra war davon so begeistert, dass sie später die Decken auf ihrer Koje auf Seemannsart faltete und ihre Sachen auf Seemannsart in den Schrank legte und das dann Verstauen statt Aufräumen nannte. Nach 2 Tagen auf See fand Lyra, dass sie immer so leben wollte. Sie durfte sich vom Maschinenraum bis zur Brücke überall frei bewegen und bald duzte sie sich mit der ganzen Mannschaft. Kapitän Rokeby ließ sie am Griff der Dampfpfeife ziehen, um einer holländischen Fregatte ein Signal zu geben. Der Koch ließ ihre Hilfe beim Rühren des Mehlpuddings über sich ergehen und nur ein strenges Wort von Vater Carm hielt sie davor zurück, den Fockmast hinaufzuklettern, um vom Krähennest aus den Horizont abzusuchen. Die ganze Zeit fuhren sie Richtung Norden und täglich wurde es kälter. Man suchte im Schiffsbauch nach Ölzeug, das auf Lyras Größe zurechtgeschnitten werden konnte, und Jerry brachte ihr Nähen bei, eine Kunst, die sie bereitwillig von ihm lernte, obwohl sie sie in Jordan College verachtet hatte und Mrs. Lonsdales Anleitungen aus dem Weg gegangen war. Gemeinsam mit Jerry schneiderte sie einen wasserdichten Beutel für das Aletiometer, den sie um die Taille tragen konnte, falls sie ins Wasser fiel, wie sie sagte. Das Aletiometer, sicher verpackt, stand sie in Ölzeug und Regenhut an der Reling, wenn die salzig in den Augen brennende Gischt über den Bug spritzte und über das Deck strömte. Manchmal, vor allem wenn der Wind auffrischte und das Schiff in graugrünen Wellenbergen versank, wurde sie noch immer seekrank. Dann war es Pantelemons Aufgabe, sie abzulenken, indem er als Sturmschwalbe über die Wellen glitt. Sobald sie die unbändige Freude spürte, mit der er durch Wind und Wetter schoss, vergaß sie ihre Übelkeit. Hin und wieder versuchte er sich sogar als Fisch, und einmal schloss er sich sogar zu deren freudiger Überraschung einer Gruppe Delfine an. Lyra stand frierend auf dem Vorderdeck und lachte vergnügt, als ihr geliebter Pantelemon zusammen mit einem halben Dutzend anderer grauer Leiber in eleganten, kraftvollen Sprüngen aus dem Wasser schnellte. Ihre Freude war allerdings nicht ungetrübt, denn gleichzeitig quälte sie eine bange Frage. Angenommen, die Verlockungen des Lebens als Delfin wären stärker als seine Liebe zu ihr? Ihr Freund, der Matrose, war in ihrer Nähe damit beschäftigt, das Segeltuch über der vorderen Luke zurechtzurücken. Er unterbrach seine Arbeit, um zuzuschauen, wie der Dämon des kleinen Mädchens mit den Delfinen durch die Wellen glitt und aus dem Wasser sprang. Sein eigener Dämon, eine Möwe, saß auf der Ankerwinde und hatte den Kopf unter den Flügel gesteckt. Jerry wusste, was Lyra empfand. »Als ich das erste Mal zur See fuhr«, hatte meine Belisaria noch nicht ihre endgültige Gestalt angenommen. So jung war ich damals, und sie verwandelte sich für ihr Leben gern in einen Tümmler. Ich hatte Angst, dass sie irgendwann mal endgültig einer bleiben würde. Auf meinem ersten Schiff war nämlich ein alter Seemann, der überhaupt nie an Land gehen konnte, weil sein Dämon für immer ein Delfin geworden war und das Wasser nicht verlassen konnte. Er war ein wunderbarer Seemann, der beste Navigator, den es jemals gab. Er hätte in der Fischerei ein Vermögen machen können, aber er wollte nicht. Er war nie richtig glücklich, bis er starb und im Meer begraben werden konnte.
Warum nehmen Dämonen irgendwann eine feste Gestalt an? Ich will, dass Pantelemon sich immer verwandelt, und er will das auch.
Das war immer so und wird auch immer so sein. Es gehört zum Erwachsenwerden dazu. Eines Tages wirst du es leid sein, dass er sich verwandelt. Und dann willst du, dass er eine feste Gestalt annimmt.
Das will ich nie.
Doch, Doch, glaub mir, du wirst erwachsen sein wollen wie alle anderen Mädchen. Außerdem hat das auch einen Vorteil.
Was für einen denn?
Man weiß, was für ein Mensch man ist. Schau dir die alte Belisaria an. Sie ist eine Möwe, und das bedeutet auch, ich bin eine Art Möwe. Ich bin nicht schön oder sonst wie außergewöhnlich, aber ich bin ein zäher alter Kerl, der überall Freunde und etwas zum Beißen findet. So etwas ist gut zu wissen. Wenn dein Dämon seine endgültige Gestalt annimmt, weißt du, zu welcher Sorte Mensch du gehörst.
Aber wenn er eine Gestalt annimmt, die ich nicht mag?
Tja, dann bist du natürlich unzufrieden. Was glaubst du, wie viele Leute sich einen Löwen als Dämon wünschen und schließlich einen Pudel bekommen? Sie ärgern sich, bis sie lernen, sich mit dem zufrieden zu geben, was sie sind. Da ist aller Ärger umsonst.
Trotzdem konnte Lyra sich nicht vorstellen, jemals erwachsen zu werden.